Hallo Matthias.
Hallo Sven.
Frohe Ostern. Ostern. Ja, super. Nur 17 Mal geübt und schon waren wir im Chor. Super.
Ja. Alle Eier gefunden?
Eier gefunden, ja, das ist irgendwie machbar. Feiert ihr das?
Wenn wir die Eier finden.
Ja, sucht ihr noch Eier?
Nee. Wir suchen noch Eier.
Tatsächlich?
Also deine Kinder sind doch alle voll. Wir suchen immer noch die von 1987. Großartig, wenn man die noch entdeckt.
Das ist ja dann irgendwann geruchlich irgendwie ortbar. Gut, aber wer nicht, spricht es gegen die Raumhygiene. ihr feiert das nicht, oder doch?
Wir feiern das. Wir feiern Osterbräuch. Osterbräuch, gutes Essen, Eier verstecken, Familie.
Okay.
Karfreitag ist immer wichtig für mich, da höre ich immer noch mal eine Passion und genieße so die Leidensgeschichte und die Hoffnung auf Auferstehung und
wir feiern das ja hier auf dem Land auch, diese heidnischen Feste, also Auferstehung der Natur und so ist das, oder? Und Ostereier, ich habe das ja nie verstanden mit den Ostereiern, aber vielleicht müssen wir das nicht vertiefen, warum Haseneier bringen und so. Also ich nehme das als Fruchtbarkeitssymbol.
Das sollte man tun. Das sollte man wirklich tun. Gibt es bei euch eigentlich auch diese Osterfeuer?
Unterm Hasen?
Nein.
Ja, klar, gibt es. Ja. Doch, ich glaube, da darf man sogar wieder hin dieses Jahr.
Also kenne ich noch aus der Gegend meiner Eltern, als ich dann hier im Rheinland war, dachte ich so, ach, ist jetzt Ostern, zeige ich meinen Kindern mal ein Osterfeuer, gibt es hier alles gar nicht irgendwie.
Ah, okay. Gut, doch, hier brennt alles.
Ja? Ach ja, aber ansonsten ist ja die Welt in Ordnung, ne? Das ist ja das Schöne, wir haben jetzt, die ganzen Maßnahmen sind aufgehoben, alles geht wieder seinen normalen Gang, wir fühlen uns befreit.
Ja.
War da eigentlich irgendwas? Ich habe irgendwie noch so einen Nachklang in mir, dass irgendwas nicht in Ordnung war, aber das muss eine Täuschung sein.
Nein, das ist jetzt überstanden und wir können auch irgendwie, Schwamm drüber. Also Schwamm drüber, also nicht dies, ich habe mitgemacht, hat ja auch Nachklapp gegeben, weißt du ja, also einen kurzen Bericht in der ARD, in der Welt, der dann auch direkt gelöscht wurde, glaube ich.
Ja. Und
das ist ja übles Nachtreten.
Man darf auch nicht so nachtragend sein.
Nein, das ist gegen uns schon, aber nicht gegen die.
Nein.
Nein, das würde auch gar nicht zu uns passen, also dass wir...
Nein. Nein, wir haben ja für alles und jeden Verständnis.
Na, die Sammlung wächst und wir weisen darauf hin, sie wird auch immer schöner. Also ich finde, da sind sehr, sehr viele Preziosen dazwischen, die man nicht vergessen sollte.
Sagen wir es nochmal für diejenigen, die beim letzten Mal nicht dabei waren. Ich habe mitgemacht, eine Internetseite, in der die schönsten, menschenverachtendsten Aussprüche der, wie soll man sie nennen, der Jünger Coronas zusammengestellt sind. Der Vernünftigen, der Staatstragenden.
Ja, also der nicht Gestörten. Also das finde ich schon, das sollte man dann auch, das zeichnet einen doch auch aus, wer sich da hervorgetan hat.
Ja. Also ich würde die alle für irgendwelche Preise oder Orden vorschlagen.
Ja, Schweigeorden.
Also nicht, ich dachte nicht, dass die ins Kloster gehen, könnte auch gut sein. Ich dachte eher an Auszeichnungen.
Okay, gut.
Aber da gab es irgendwie auch noch so einen Tweet von jemandem, der sagte, wenn er das so lesen würde, wie fies wir das alles zusammenstellen, würde dem recht geben und würde, glaube ich, noch gerne einen hinzufügen, ne? Einen bösen Spruch gegen uns. Ne?
Ja, nichts viel los. Also,
ja,
da kann man
ist noch viel Platz
auf extra Rubrik, irgendwie so schlechte Verlierer oder so. Das ist schön, dass es dokumentiert wird.
Ja.
Apropos,
kennst du die rhetorische Figur der Paralipse oder auch lateinisch Praetaitio?
Die Paralipsix? Nee, kenne ich nicht. Nee, Para habe ich schon mal gehört, aber nee, Para, was ist das?
Ja, das ist die Unterlassung oder das ist, wenn man etwas erwähnt, indem man so tut, als wollte man davon schweigen.
Okay, und du tust jetzt...
Also wir sprechen jetzt zum Beispiel nicht über die geplante Entführung von Lauterbach.
Ah ja.
Da möchte ich nichts zu sagen. Wirklich
nicht. Okay, ja. Und zwar genau was?
Also zum einen würde ich nicht dazu sagen, und da gehen die Credits an unseren Techniker Matti, dass ich da einen großen Widerspruch sehe. Die wollen Chaos verbreiten, indem sie Lauterbach entführen.
Mhm. Hä? Ja, das ist...
Würde das Chaos doch reduzieren. Also das kann doch alles nicht stimmen.
Ja. Ja, aber wenn
nicht... Aber das sage ich jetzt nicht, da mache ich auch keine Witze drüber.
Nein, wir sagen auch nichts dazu, dass das irgendwie, das ist die Abschaltung von Telegram auf diesem Wege. Also das lassen wir auch unter den Tisch fallen. Also dass man sagt, wenn sich sowas dann über Telegram verbreitet, oder?
Ja.
Dann muss man ja Telegram abschalten.
Ja, wobei ich habe mir überlegt, ich kaufe Telegram.
Du kaufst Telegram?
Ja, ich habe der Elon, der kauft jetzt ja...
Ja, der kauft Twitter und du kaufst Telegram?
Der kauft Twitter, ich kaufe jetzt Telegram.
Okay, hast du denn auch 43 Milliarden Euro? Oder
was ist heute was? Noch nicht, aber wenn das mit der Inflation so weit geht, also das ist nur eine Frage von Tagen.
Achso, okay, verstehe.
Wir werden ja alle reicher jetzt durch die Inflation, das ist ja der große Vorteil.
Achso, ja, okay, ich höre dir gespannt zu. Also ich sehe, dass alles teurer wird und ich kein Einkommen habe, aber deswegen werde ich dann
Ja, reicher. Du hast ja mehr Geld.
Was? Ich hab mehr Geld, du verwirrst mich. Also ich weiß, dass bestimmte Menschen immer reicher werden. Das habe ich auch zur Kenntnis genommen. Also wir haben alle 17 Stunden wurde letztes Jahr eine neue Milliardärin geboren. Das habe ich der Forbes-Aufstellung der Neumilliardärin genommen. Fand das ganz erfreulich. Also ich wusste nur nicht, dass du dazugehörst.
Aber noch das nicht, ist natürlich noch schön. Das ist nur eine Frage der Zeit. Wenn das mit Konto der Inflation so weitergeht, wird demnächst alle 17 Sekunden ein Milliardär geboren.
Okay.
Ja. Okay. Also ich bin da ganz optimistisch. Und dann kaufe ich Telegram und dann ist da wirklich, ist da Ruhe. Ja? Haben wir Ruhe vor den anderen Mal.
Dann kaufst du das und dann machst du es zu, oder was?
Nein. Dann wird Hate Speech zur Pflicht.
Okay. Gut, wovon wollen wir denn noch schweigen heute? Haben wir also einen kurzen, irgendwie die Dinge, die uns unter der Woche so besonders nicht erwähnenswert erschienen.
Ja, wo wir beim Thema sind. Also ich habe mich sehr gefreut über Friedrich Merz.
Ja, ja?
Ach, der Höhepunkt unseres Wohlstands liegt hinter uns. Das heißt, wir müssen uns nur umdrehen, dann haben wir ihn wieder.
Ah, gut. Okay, sehr schön. Ja, okay.
Heißt das oder hat er das vielleicht anders gemeint? Ich weiß nicht.
Ich weiß nicht genau, was Herr Merz meint, aber das klingt ja relativ einfach. Also man muss sich nur so umdrehen und in die... Und dann ist er wieder da. Gut.
Oder er will uns unseren Gürtel wieder enger schnallen, das kann auch sein.
Das scheint ja eher so zu sein. Also wir springen jetzt lustig durch die Themen, aber wir sprachen ja auch über Herrn Müller von der Bundesnetzagentur, der möchte unseren Gürtel ja auch ein wenig enger schnallen.
Ja.
Du erinnerst dich, den hast du ja auch gelesen. Also dieses
Stinken gegen Putin.
Stinken gegen Putin, ja genau, wir sind nicht mehr so oft duschen und vor allem auch, es wird ja schon sehr konkret, dass man sagt, also 17 Grad im Wohnzimmer reichen ja auch. Als Temperatur. Also in den Kinderzimmern kann man ja auch auf 19 stellen.
Sehe ich genau andersrum.
Erfreulich.
Die müssen vorbereitet werden auf die Zukunft.
Nur erfreulich war ja bei Müller, dass er sagt, keine Sorge, die zentralen Industrien bleiben natürlich versorgt. Also man muss bei Privatpersonen schon drüber nachdenken, dass man jetzt einzelne einschränkt. Aber die wichtigsten Industrien bleiben voll versorgt. Und das sind die
Lebensmittelindustrie. Welche sind die wichtigsten?
Lebensmittel, bitte? Lebensmittelindustrie und Pharmaindustrie. Also mit anderen Worten, Impfen wird immer gehen, auch im kalten, im dunklen Kinderzimmer. Das ist gesichert. Das ist auch erfreulich. Also müssen wir uns vor der Herbstpandemie nicht so viel Gedanken machen. Das wird schon.
Die soll ja ganz schlimm werden, habe ich gehört. Die soll ganz schlimm werden. Selbst der Streeck hat das jetzt gesagt. Das ist eine ganz. Ja.
Ja.
Und wir sind überhaupt nicht darauf vorbereitet, weil da irgendwelche Chaoten den Lauterbach entführen und die Impfpflicht verhindert haben.
Mhm. Ja, aber dagegen hat ja unternimmt ja die WHO was, das weißt du ja, ne? Das hast du vielleicht mitbekommen. Die haben sich ja, haben ja getagt, wir sprachen schon häufiger darüber, dass die ja vorhaben, diese ganzen demokratischen Prozesse ein bisschen zu schleifen oder es ein bisschen
kann einfacher. Kann ich verstehen,
ja, ehrlich gesagt,
wenn da so ein Murks bei rauskommt, dass keine Impfpflicht und so entsteht.
Ja, wir sprachen ja schon.
Kann man das auch wirklich dem Volk nicht überlassen oder auch diesen unzuverlässigen Repräsentanten?
Ja, aber es gibt dann noch immerhin, also pro forma oder ne, in demokratischen Gesellschaften, diese Anhörung, die öffentliche, also die WHO erlaubt ja dann sogar Menschen wie dir und mir. Ich glaube, wir beide hatten 24 Stunden Zeit, uns durch die Formulare zu fummeln und auch unsere Meinung mit bis zu 255 Wörtern einzuschicken. Das war gar nicht so einfach.
Deshalb hat es bei mir nicht geklappt. Meine Meinung hat ja 256 Wörter.
Ja gut, das fällt dann natürlich hinten runter. Und es war wirklich, glaube ich, nur 48 Stunden oder 24 Stunden offen, dieses Formular. Und die Veranstaltung selbst Kannst mir übersetzen helfen? Also es war so ein bisschen, ich habe es mir tatsächlich dann auch angehört und angesehen. Also die Teilnehmer hatten auch mal so 2 bis 3 Minuten Zeit, ihren Senf dazu zu geben. Also vergessen wir bitte nicht, es geht hier um die Pandemic Preparedness, also das Thema von Bill und die internationale Response darauf, wie wollen wir das in Zukunft organisieren, so dass die WHO nicht mehr fragen muss, wenn es wieder so ernst wird wie jetzt im Herbst, dass sie nicht fragen müssen, wollen die Regierungen, Parlamente dazu irgendwas sagen, wer jetzt wann wie geimpft wird, sondern dass die WHO entscheidet, was eine Pandemie ist und dann entscheidet, welche Impfstoffe verabreicht werden. So, ich finde, das ist keine Kleinigkeit, aber habe dann zur Kenntnis genommen, es sind vor allem, sind ja nur zugelassen die Stakeholder.
Das sind die mit dem großen Stück Fleisch, die dann da rumlaufen. Und ja, das finde ich total diskriminierend, weil natürlich die Veganer überhaupt nicht.
Ja, so die kommen ja gar nicht vor.
Veggie-Holder, die kommen nicht vor.
Nee, aber das muss man uns mal übersetzen. Oder mir.
Stakeholder, kann ich dir gerne sagen, was ein Stakeholder ist? Ich habe dazu geforscht. Stakeholder ist ein Begriff aus dem Staatsrecht, kommt auch in unserer Verfassung, in dem Grundgesetz ganz groß vor. Alle Staatsgewalt geht von den Stakeholdern aus.
Ach so.
Nee, jetzt habe ich was verwechselt. Nee, Stakeholder sind Anspruchsgruppen, die irgendwie sich ermächtigt fühlen, für irgendjemanden zu sprechen. Und Politik wird auf die abgestimmt. Das sind Anspruchsgruppen, die irgendwie, also Lobbys, NGOs, Interessenverbände und so weiter.
Ja.
Das finde ich ein großes Ärgernis, diese Stakeholder-Demokratie, weil eigentlich es ist eben kein Begriff unseres Grundgesetzes. Es ist kein ermächtigtes Organ. Es ist eine Ersatzveranstaltung. Aber es trägt eben der Realität Rechnung, dass die Demokratie und der Souverän nichts mehr zu sagen hat, sondern dass diese Einflussgruppen sich melden dürfen.
Ja. Na, ich fand das, also es hat so eine interessante Pseudo-Welt. Also es kommt ja bei Klaus oft vor, der Begriff, der Stakeholder. Also bei unserem Freund aus Davos. Und wenn man sich dann anschaut, also ich, wie gesagt, es ist ja mühsam, diese Veranstaltung ist ja auch so ein Proforma-Ding. Also diese ganzen NGOs, die dann da sprechen dürfen, die, es hat ja sowas Scheindemokratisches. Dass man sagt, da kommen jetzt ganz viele.
Nicht mal das.
Naja, aber für naivere Menschen als uns könnte es so aussehen. Dass man,
okay.
Es schleichen sich ja auch 1-2 Leute ein, tatsächlich. Irgendein Holländer und irgendjemand aus Asien, die dann tatsächlich mal irgendwas dazu sagen, wo man sagt, das kann doch nicht euer Ernst sein. Aber ansonsten sind es natürlich die ganzen unverdächtigen NGOs wie Gavi und SEPI und also die ganzen.
Musst du jetzt für die Leute, die sich nicht so gut auskennen, ein bisschen erklären, warum sind die so unverdächtig?
Unverdächtig, weil sie im Sinne der Allgemeinheit und philanthropisch
das tun, was Bill Gates ihnen sagt und ihnen Geld gibt.
Ja, auch Bill Gates mehr oder weniger gehörend, also von verschiedenen Ecken sich dann Experten äußern, die vielleicht nicht jeder Bill zuordnet, aber die dann irgendwie da gehen.
Also Bill spricht aus vielen Mündern.
Ja, auffällig. Ja. Es ist auffällig, dass sie auch alle. Auch die wenigen Regierungsvertreter, die sich da einfinden, wie die schwedische Ministerin, dann tatsächlich einhaben in Angst, die lesen Bill Gates letzten Brief vor. Also auch, dass diese Lücken, die da entstanden sind, dass die Staaten nicht richtig reagiert haben, das ist wirklich im Wortlaut Gates Post. Das ist interessant. Eine Sitzung haben wir noch und dann werden wir sehen.
Das klingt für mich, wir haben letztes Mal gesprochen über Douglas Adams und Per Anhalter durch die Galaxis, es klingt ein bisschen so, als wäre das, würden da Entscheidungen getroffen, die Existenz eines Planeten betreffen und die Einflussmöglichkeit und Mitbestimmungsmöglichkeiten werden an bestimmten Orten den Leuten gegeben, aber sie werden darüber nicht informiert, dass sie Anspruch nehmen können. Wo konnte man gegen die Sprengung der Erde protestieren? Du weißt es doch noch.
Ja, ich habe den Planeten vergessen, aber es war dann irgendwie ja, es war relativ weit weg für uns.
Genau, also ehrlich gesagt, ich wusste von dieser WHO-Veranstaltung nichts. Zweitens, who the fuck ist die WHO? Steht die bei mir im Grundgesetz irgendwie als einflussreiche Organisation? Ich kann ja auch sagen, ich mache jetzt mal ein Hearing. Ja, ihr könnt alle mal was sagen und dann entscheide ich, was ich mache. Könnte ich ja genauso sagen. Das ist ja eine Selbstermächtigung, die in diesem Akt des Ganzen sich da, also wo ist da die Legitimation für dieses Verfahren überhaupt? Und warum greifen die dann auf unser politisches Wesen, auf unsere politische Kultur ein? Das ist unsäglich.
Naja gut, wenn wir das aber dann, also unsere Vertreter.
Wer hat uns denn da vertreten? Wer hat mich denn da vertreten?
Ja, unsere nicht gewählten Europaabgeordneten, die werden dann im Zweifel ja das gut finden. So,
da kann ich eine schöne Geschichte erzählen. Kennst du das GETS-Abkommen? General Agreement on Trades in Service und so weiter. Das war ein, kennst du auch, ne? Liberalisiertes Dienstleistungssektors, übrigens auch des Bildungssektors, ne?
Ja.
Und da Deutschland hat das unterzeichnet und seitdem ist im Ökonomisierung von Bildung möglich und sozusagen Konzerne könnten dann da auch da reingehen. Da dachte ich, na gut, ich bin der Souverän. Wer hat denn da für mich unterschrieben, wollte ich wissen. Wie kann ich das rausgehen? Habe ich bei der Bundesregierung angerufen. Gesagt, Herr Burchard, guten Tag, ich bin das Volk. ich wollte mal wissen, über so eine Informationshotline, ja, wer hat denn für mich das GET-Abkommen da unterschrieben? So, ja. Dann so eine Frau, ja, ich gucke mal nach, so klick, 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 höre so einen Computer. Und dann sagen Sie mal ganz ehrlich, wo gucken Sie denn da jetzt eigentlich nach? Und dann sagt die, beim Google. Ja, und da habe ich verstanden, was Postdemokratie ist. Eine hoheitliche Stelle braucht ein privatwirtschaftliches Instrument, um rauszukriegen, wer in einem vermeintlich demokratischen Prozess für mich meine Stimme abgegeben hat an ein internationales Abkommen. So ähnlich klingt das für mich auch. Und ich werde dann im Nachhinein informiert, dass die Erde gesprengt hat und hätte ja 250 Zeichen dagegen setzen können. Ja, hier.
Ja,
genau. Nicht mit mir. So nicht, mein Lieber.
Na gut, also
nicht du, sondern
wir. Wollen wir gleich irgendwie spoilern. Es besteht ja immer noch die Möglichkeit, zumindest, also theoretisch, wir könnten ja aus der WHO aussteigen. Das
ich steige aus. Ich erkläre hiermit meinen Austritt aus der WHO.
Ja, okay, sind wir schon zwei.
Unwiderruflich und kategorisch.
Sehr gut. Dann sind wir ja schon zwei. Meinst du, das reicht? Nein, also wir könnten ja sogar ein... Ich will nur die theoretische Möglichkeit aufzeigen,
das war gerade ganz praktisch. Das war mir auch ernst.
Okay, gut. Wir beide sind jetzt ausgestiegen aus der WHO. Ja.
Ja, damit ist das für mich Geschichte.
Also ja. wir haben weiter...
Der Höhepunkt des Einflusses der WHO liegt hinter uns. Da.
okay, gut. Dann sind wir ja jetzt gerettet. Man kann auch als Einzelner aus der WHO aussteigen. Das ist ein interessantes Konzept. Sehr gut. Können wir aus der NATO aussteigen?
Ich probiere es mal.
Als Einzelner? Sehr schön.
Wir müssen natürlich aufpassen, dass wir jetzt nicht in die Nähe von Reichsbürgern gerückt werden. Da müssen wir natürlich aufpassen.
Weil wir aus der WHO aussteigen.
Weil wir aus der WHO austreten.
Ja, die Reichsbürger wollen aus der WHO
aussteigen. Ja, ja. Das ist ja deren Agenda. Ja, ja.
Ach so. Ah, verstehe. Gut, haben wir noch was auf dem Zettel? Wir sind ja völlig wieder, wie immer, ganz woanders, als wir drei Minuten drüber gesprochen, was ungefähr die Idee sein könnte und jetzt sind wir wieder ganz woanders gelandet.
Ja, aber immerhin haben wir ein Ergebnis. Wir sind aus der EU. Ich lade auch alle unsere Zuschauer ein, aus der WHO auszutreten.
Ja.
Ja, weil die... Auch dieser Gedanke, ich weiß nicht, ob du das verfolgt hast, mit dieser ganzen Dokumentation und der Zusammenführung unserer Daten im Hinblick auf irgendwelche neue IDs und so, das mache ich auch nicht mit.
Okay. Ja, da steigen wir auch aus.
Trete ich auch aus. Ja.
Nee, aber das passt zu etwas, was wir eigentlich, also wie gesagt, steht hier ganz rechts
auf meinem Zettel. Da wollte ich ja hin jetzt, genau.
Da wolltest du hin, ja. Also wir, ja, also nicht nur, dass wir beide, sondern auch noch ein paar andere aussteigen wollen, vielleicht aus der WHO. Ich habe ja unter der Woche gesehen, dass es eine Umfrage gab und der Spiegel hat sich dann mokiert darüber, dass 30% der Deutschen meinen, in einer Scheindemokratie zu leben. Das fand ich doch eine relativ hohe Zahl. Der Spiegel hat es dann auch noch ein bisschen weiter runtergebrochen. So dissend nach Osten, im Osten ist das noch viel schlimmer. Da sind nämlich 48% der Meinung.
Die wissen ja gar nicht, was Demokratie ist im Osten.
Ach so, ja, die meinen dann, das heißt Handel.
Die meinen, das wäre sowas wie Volkssouveränität.
Scheindemokratie.
Nein, aber wenn ich verblende, nur weil die diese Diktaturerfahrung hinter sich haben.
Ja, aber wenn ich so die Zahlen zusammenlege, dann machen wir doch gleich mal mittendrin Hoffnung. Also 30% meinen, sie lebten in einer Scheindemokratie. Dann sind, ich glaube, 60-70%, habe ich gesehen, sind nicht zufrieden mit dem Inflationsmanagement von der Bundesregierung.
Geht einfach nicht schnell genug.
Ja. Nee, genau.
ich möchte Milliardär werden.
Also. Ich finde die Zahlen eigentlich ganz, ganz vielversprechend. Man auch sagt, wir sind ja auch noch dann, glaube ich, 24% bleiben bockig ungeimpft. Wenn man das so hochrechnet und sagt, na gut, so zwischen 20 und 30 Millionen Menschen sind doch nicht so einverstanden, wie es eher den Anschein haben könnte, wenn man so die.
Aber das schlägt sich dann doch bestimmt auch in der Wertschätzung für die Parteien nieder. Ja, die werden doch sicher zusammenbrechen in den Prozentpunkten.
Leider gar nicht. Habe ich dann auch gedacht, ja, was wählen Sie denn jetzt alle hier? 48% für einen Tierschutzverein oder eine Tierschutzpartei? Nee, es bleibt dann genauso wie vorher. Also die CDU hat ein bisschen bessere Werte, wie bei Herrn Merz das so schön gesagt hat. Mhm. Aber nur dann habe ich mich gefragt, was willst du denn da?
Aber ich kann es verstehen. Darf ich das kurz erklären, warum die Leute dabei bleiben? Weil sie denken, wenn sie jetzt irgendwas Extremes wählen, wird es schwierig. Und wer die CDU wählt, der hat einen milderen Diktaturverlauf. Das ist so wie mit der Impfung. Man weiß, das ist scheiße, aber das andere ist viel bedrohlicher. Und deshalb ist es auch viel schöner, wenn jetzt sozusagen die etablierten Parteien uns in diese schlimme Phase führen und uns alles antun. Also was ich ja ganz schlimm fände, wenn das die anderen Parteien wären. Also wenn jetzt zum Beispiel die AfD Bürgerrechte einschränken würde, das wäre schlimm. Mhm. Wenn es die anderen tun, ist es Solidarität.
Ja, aber mal ganz kurz ernsthaft, gibt es irgendeine Alternative? Also wenn du dir jetzt vorstellst, na, wir beide gehören ja doch dazu, wir geben das jetzt mal zu, wir sind auch nicht so ganz zufrieden. Na komm, wir sind unter uns, wir können zugeben, wir sind nicht ganz...
Okay, ich bin nicht ganz, nicht ganz zufrieden.
Mit allem, wir sind nicht mit allem ganz zufrieden.
Und wenn man also ich glaube zu 30% glaube ich auch, dass Deutschland keine Scheindemokratie mehr ist.
Du bist nicht, obwohl du ein Individuum bist, glaubst du zu 30%, dass du in einer Scheindemokratie lebst. Also morgens zwischen 8 und 11 und nachts.
Nein, okay, wir gehören dazu.
Ganz im Ernst, also wo ist die Alternative? Denn diese eine Alternative ist keine. Das ist ja auch ein neoliberaler Verein. Also wo
du, ich weine inzwischen dem Neoliberalismus fast nach, muss ich ganz ehrlich sagen.
Kannst du mal 5 Sekunden ernst sein? Nee,
nein, musst du das nicht. Ist mein voller Gut. Ernst.
Ja, okay. Ja.
Also im Vergleich zu diesem Biosicherheitsregime hatte der noch irgendwie eine menschliche Seite.
Matthias. Okay. Ja, okay.
Gut. Habe ich recht oder?
Ja, du hast völlig recht. Trotzdem gut. Ich will das jetzt mal festhalten. Ja, höre ich auch auf. Aber es gibt keine. Mir fehlt diese Stimme. Also dieser 30%, 48%, 20 Millionen, weiß ich nicht. Die werden ja auch nicht in allem unserer Meinung sein. Aber was dann die einen auch, also das Versagen der Linken und das Versagen der Intellektuellen, also mir fehlt einfach der Gegenentwurf. Ich will das nur mal, und auch eine Möglichkeit, irgendwas, ja, irgendeine parlamentarische oder politische Opposition, die Linke ist ja nicht mehr da, also wir haben jetzt ein buntes Regenbogenprogramm an Parteien, die alle dasselbe wollen.
Den Regenbogen, genau.
Ja, genau.
Ja, ja, aber die Reden von Alice Weidel und Sarah Wagenknecht waren doch klasse.
Ja, ohne Frage, aber es ist ja nicht so,
dass die beiden zusammen vielleicht eine Partei machen würden.
Ja, genau. Ja, genau. Le Pen und Mélenchon könnten ja auch zusammen eine Partei machen.
Also ja, das finde ich auch. Ich meine, das ist ja das Beste, was dem Macron passieren konnte, dass Le Pen jetzt seine Gegnerin ist. Ich meine,
das ist doch. Aber das ist ja auch dann auf die Spitze getrieben, diese Teilung, dass man sagt, wir bringen so alles an die Ränder und dann kannst du ja nur noch diesen Regenbogen-Einheitsrat.
Ja, ich glaube ja sowieso, dass das alles erfunden wurde, damit die anderen den Eindruck erwecken können, sie wären demokratisch und liberal und humanistisch.
Ja.
Wobei jetzt mal, was soll uns denn bitteschön die AfD noch antun, was die anderen uns nicht angetan haben?
Ja, das kannst du.
Wir wollen jetzt hier keine Werbung machen für die, aber ich meine, das ist, ja, wie auch immer, jedenfalls finde ich diese Dämonisierung auch sehr, sehr simplifizierend.
Ja, also wir haben
es geschafft, dass die beiden... Und trotzdem hast du recht, wo wollen wir denn hin mit unseren 30%?
Ja, wir haben also diese beiden Flügel jetzt geschafft. Die beiden kann man ja irgendwie nicht wählen, in Frankreich jedenfalls nicht. Und hier haben wir nicht mal einen linken Flügel. Das heißt, wir haben jetzt so irgendwas, was früher die CSU war. Und wir haben eigentlich gar keine Möglichkeit. Es gibt keine öffentliche Stimme. Es gibt keine Linke mehr. Es gibt keine humanistische, wie auch immer geartete...
Keine Konservativen mehr, deren Glaubwürdigkeit nicht beschädigt wurde.
Genau, also das heißt, es gibt ja, deswegen wundere ich mich nicht, um den Kreis zu schließen, dass dann in den Umfragen nichts anderes rauskommt als vorher, weil es gibt ja gar keine Möglichkeit seinem
Naja, Mut. Es gibt ja schon die Basis und was weiß ich,
was die Tierschutzpartei so? Und
die bibeltreuen Christen.
Ja.
Die Basis, die passen ganz toll auf, dass sie immer achtsam miteinander umgehen.
Mhm.
Ansonsten schwärmen sie durch. Nee, ich glaube schon, dass da Leute sich bemühen, sehr redliche Politik zu machen. Die haben halt nur das Problem, dass sie erstmal die Infrastruktur aufbauen müssen, dass sie sich sortieren, dass sie sich programmatisch ein bisschen klären müssen. Und dann irgendwann werden sie Mainstream und werden für Kriegseinsätze im Ausland sein, für mehr Überwachung und auch eine Ökonomisierung des Gesundheitssystems.
Okay.
Das geschieht ja häufig so bei Parteien, die aus Bürgerrechtsbewegungen hervorgehen.
Ja, das haben wir schon mal erlebt, du hast recht, ja. Mhm. Mhm. Gut, das können wir vielleicht unter den Tisch fallen lassen. Ich gebe die Hoffnung trotzdem nicht auf und wollte das
wenigstens mal... Und die war auch jetzt ein bisschen böse gegenüber der Basis und
ja,
der Partei.
Ja, gut, aber ich bin ja, da darfst du ruhig, ich bin ja eh gegen dieses ganze überholte Parteien und System. Weißt du, ja. Ich will ja würfeln.
Ich weiß.
Und, ne? Also ja. Das müssen wir nicht wiederholen.
Nein, das müssen wir
nicht. Ich habe trotzdem ein bisschen Hoffnung, wenn ich sehe, dass noch viel telefoniert diese Woche mit Menschen, die eben abseits und jenseits dieser ganzen Geschehnisse versuchen, sich jetzt einfach zu sagen, gut, wir werden uns selbst organisieren. Mhm. Es werden in diesen 30% fröhlichen, unzufriedenen Nörglern genau diese Strukturen entstehen. Und ich hoffe und denke, dass wir daran auch mitwirken werden. Also nicht nur reden, sondern auch versuchen, ins Handeln zu kommen. Tun wir ja schon.
Darf ich dazu was sagen gerade? Das passt wie die Faust aufs Auge. Ich komme ins Handeln. Ich habe ja eine Akademie gegründet, die einen etwas holprigen Start hatte. Und da gibt es jetzt einen Relaunch. Das ist die Akademie. Das ist für junge Menschen, die sich noch orientieren wollen im Hinblick auf das, was sie studieren können und möchten. Und die bekommen wirklich Premium-Lehre in vielen, vielen Fächern. In der Philosophie, in der Physik, in der Biologie, in der Volkswirtschaftslehre, in der Rechtswissenschaft. Und was das Tollste ist, ja, das ist ein Bonbon dazwischen. Wir haben sogar einen staatlich anerkannten Zauberer bei uns, der über die Geschichte der Magie spricht und über die Theaterillusionen und der an Weltmeisterschaften für Zaubern teilnimmt und auch nochmal zeigt, wie man das Bewusstsein der Menschen durch manipulieren kann und damit auch schöne Sachen anstellen kann. Der kann Tische fliegen lassen und was weiß ich, Kaninchen aus dem Hut zaubern, jetzt gerade zu Ostern, eine praktische Geschichte. Und ich möchte ein bisschen Werbung dazu für machen. Das heißt, die Akademie, wir haben auch tolle Dozenten. Ich möchte ganz vorsichtig sein, um den auch keinen der Öffentlichkeit auszuliefern. Aber ich glaube, ich darf sagen, dass Daniele Ganser und Gunnar Kaiser dabei sind. Ich bin dabei und viele andere große Namen. Und wer sich da noch bewerben möchte, wir werden unten eine Adresse einblenden. Da kann man hinschreiben. Das geht Ende April geht es los und teilnehmen kann jeder, der 150 Euro Gebühr aufbringt und eine Hochschulzugangsreife oder etwas Ähnliches hat und ein Motivationsschreiben schreibt. Und ich würde mich sehr freuen, wenn die paar Plätze, die wir da noch haben, mit interessierten Leuten gefüllt werden. Denn da entsteht jetzt sowas wie eine akademische Kultur in einer breiten fachlichen Perspektive, wie man sich das wünschen würde. Und dann kann man ja immer noch sagen, ich mache das neben einem Studium oder entscheide mich dann für ein Studium, wie auch immer. Mhm. Das war mein Werbeblock.
Okay, nachdem du das ist ja schon deine zweite Akademie, aber wir haben ja dann unten eingeblendet, wie sie heißt.
Ich sollte sowas
auch mal gründen.
Ja.
Also ich glaube, wenn du jetzt schon Zaubern irgendwie besetzt hast, na gut, das kann ja eh nicht. Also Akademie für Landwirtschaft.
Aber du könntest Drehbuch schreiben,
Waffenbau.
In einem Workshop, aber ich möchte dich ja ungern da...
Drehbuch schreiben?
Ja. Ich habe mal gehört, dass du das kannst.
Ja, habe ich auch mal gehört. Aber ja, ich kann mich ja auch bewerben als Student. Nein, es ist.
Nee, als Dozent.
Als Dozent, ja, das können wir auch machen. Also ja, gut, sehr spannend.
Willst du das machen?
Was? Dozieren? Ach, glaub, das kann ich nicht. Mal gucken.
Da muss man so ein bisschen so Oberlehrerqualitäten haben wie ich, wenn man dozieren will, oder?
Ja. Ja, könnte ich mir vielleicht drauf schaffen. Also,
ich gebe ja Kurse in Oberlehrer.
Ja. Machst du das da? Ist das dein Thema?
Ja, Oberursel gibt es ja auch noch,
aber ja. Nein, das ist jetzt,
eher im Bereich der Gastronomie.
Kreis geschlossen, ja, du kommst ins Handeln. Ich würde dann vielleicht, ich muss mal drüber schlafen, dass man dann irgendwie noch so akademisch und unakademisch machen kann. Das hat was damit zu tun mit dem Titel, den wir heute, glaube ich, gewählt haben. Dieses ins Handeln kommen, also das betrifft, deswegen sagte ich das gerade, ich telefoniere mit vielen Menschen, die dann einfach sagen, das ist schwierig bis aussichtslos, in dieser politisch jetzt tätig zu werden und hier das Ruder rumzureißen und die WHO rauszuschmeißen. Sonst lass uns die Organisation, du hast das schon gemacht, aber lass uns das so organisieren, dass wir eben dann unterhalb des Radars und diese Strukturen einfach schaffen im Kleinen, die erforderlich sein werden in Zukunft. Das ist für mich neben der der Weiterbildung des Geistes und des Herzens dann aber auch wichtig, dass man sagt, wir schaffen diese Strukturen. Ja. Und ich hoffe, wir kriegen das hin und kriegen uns da geeignet vernetzt.
Scheint mir auch ein guter Punkt zu sein, weil das die Realität ist eben nicht nur politische Realität, sondern es ist auch kulturelle und ökonomische Realität. Mhm. Und da haben wir ja gewisse Gestaltungsfreiheiten noch. Naja, ich glaube, es wird nicht gern gesehen. Es wird nicht gern gesehen.
Nein, es wird alles nicht gern gesehen.
Es könnte sein, dass die dann böse werden.
Ja, aber dieses, auch wenn wir beide den Begriff der Resilienz nicht so, ja, Resilienz und Resilienz, ja. Also den Begriff der Resilienz nicht unbedingt mögen, aber also jedenfalls im Privaten nicht, aber so eine gewisse Resilienz in der Versorgung ist ja nicht verkehrt. Und das ist ja etwas, was auch unter aufgeschlosseneren Mittelständlern und Industriellen, du weißt ja, ich erwähne und empfehle immer wieder die Agora 42, die auch nicht umsonst 42 im Titel hat. Man sagt, diese Strukturen müssen wir schaffen und werden wir auch schaffen, damit die Abhängigkeit eben nicht so groß ist. Das ist ja in jedem Fall sinnvoll, also dieses Lokalisieren voranzutreiben, dass man sagt, also vielleicht haben wir am Ende sogar wieder Antibiotika, die in Deutschland hergestellt werden.
Aber jetzt hör auf.
Das ist sowas Absurdes, ne? Ja, diese Vorstellung. Ja.
Die finde ich super. Da wäre natürlich schön, wenn auch Menschen ein bisschen was beitragen können, weil sie das vermögen, ne?
Ja, deswegen, das war ja für mich, wir dachten ja auch darüber nach. Also du hast damals gesagt, ich muss das anekdotisch erzählen dürfen, du hast, als ich gesagt habe, ich gehe hier raus, ja, ich ziehe jetzt nach Dänemark, hast du gesagt, du bist so vermögend, Sven. Und ich habe dich dann natürlich erstmal sofort ausgedacht und gesagt, ich habe überhaupt nichts. Ich habe irgendwie keinen Cent mehr danach oder weniger. Und du hast es mir dann erklärt, als irgendwie genau. Das Vermögen, weil ich etwas vermag. Also in dem Fall es vermag.
Was dich ja zum Außenseiter jeglicher politischer Position macht, ne? Weil da Unvermögen ja ein Qualitätskriterium ist. Ne?
Das ist interessant, ne, dass dieser Begriff des Vermögens irgendwie völlig wie nur noch mit Mitteln, Geld, Besitz zu tun hat. Und das Unvermögen ist doch erhalten geblieben aus dem 15. Jahrhundert, als das Vermögen eines Menschen sein Können beschrieb.
Genau.
Und
ja. Heute kann aber immer wichtiger werden, weshalb ich ja so viel eigentlich auch von Bildung halte, weil es da ja darum geht, unser Vermögen zu entwickeln, zu stärken und auch in der Verantwortung für das Gemeinwohl irgendwie fruchtbar zu machen. Finde ich toll. Also das Vermögen ist ja auch ein Beitrag leisten zu können und es wächst ja auch dann.
Aber ist das nicht eine ganz wichtige Frage? Also jetzt an dich, mich und die anderen. Also wir vermögen ja irgendwie nicht so viel, also ein bisschen was. Wir zwei können ein bisschen.
Doch, ich bin immer im Flugzeug. So, kennst du die Durchsage? Achtung, Achtung, ist ein Philosoph unter den Passagieren, der hat ein Problem. Dann melde ich mich immer, gehe vorbei an den Ärzten oder Ingenieuren, die Bomben entschärfen können, ins Cockpit und löse das Problem.
Ja, okay, gut, dann bist du auch Philosoph. Das ist natürlich anerkannt, die vermögen ja viel, während ich ja gar nichts, aber ganz im Ernst.
Wir können gar nichts mehr beiden.
Doch, wir können ein bisschen reden und wir können auch manchmal vielleicht jemandem eine bessere Laune machen, oder?
Ja. Ja,
können wir sogar jemanden trösten, weiß ich nicht. Ja, ein, zwei Dinge können wir schon, die sind aber nicht wichtig. Aber die Frage muss ja trotzdem gestellt sein dürfen, gerade in dieser Zeit, egal wie es sich jetzt entwickelt. Wenn man ein bisschen Ruhe, dann kommt die nächste Pandemie. Wir erleben einen 3 Jahre andauernden Wirtschafts- und sonst wie Krieg und der Euro wird vom Dollar gefressen und die Fahrindustrie macht uns alle. Da war der Vorlauf, aber da muss man jeder mal fragen. Jetzt entsteht. Was ist dein Vermögen? Also was vermagst du? Was kannst du überhaupt? Man muss diese Frage schon mal, ich stelle mir die auch. Ich kann zumindest irgendwie, schaffe ich es ja, Karotten und Himbeeren aus der Erde zu ziehen oder vom Baum zu pflücken.
Respekt.
Ja, gegen den Widerstand von Nacktschnecken. Mal gucken, wie sich das entwickelt. Aber das gilt doch eigentlich für jeden.
Dass man und das Schöne ist doch, diese Vermögen, das kann dir niemand rauben. Du kannst, das nimmst du mit. Also die können dir den Gürtel enger schnallen. Ja. Ja, aber die können dir nicht die Fähigkeit, mit Menschen umzugehen, etwas Nahrung herzustellen, ein Werk ein Stück, ein Handwerk, diese ganzen Dinge. Also ich glaube, dass diese praktischen Dinge und das, was wir können, in vielerlei Hinsicht plötzlich wieder sehr, sehr kostbar sein wird. Und ich glaube auch, dass das für Menschen sehr befriedigend ist, wenn sie merken, sie werden gebraucht. Denn ich glaube, die große Utopie ist ja, dass habe ich jetzt noch in der Analyse gelesen, das hat mir eine liebe Kollegin geschickt, dass ja bisher die Diktaturen immer das Problem hatten, sich aufrechtzuerhalten, weil sie die ökonomische Basis irgendwie gewährleisten mussten. Und die Sowjetunion sei ja nicht zusammengebrochen, weil die Menschen dagegen aufbegehrt hätten, sondern weil es einfach ökonomisch nicht mehr so schön lief. Wenn man das jetzt schaffen sollte, aus der Seite der Macht sich abzukoppeln von dem, was die Menschen können und machen, indem man das ins Digitale überträgt und es nur noch sehr wenig macht, sind ja die meisten Menschen sehr nutzlos. Und irgendwann hat man ja, glaube ich, alle Netflix-Serien gesehen und alle Drogen konsumiert und das bedingungslose Grundeinkommen auch aufgebraucht. Dann möchte man möglicherweise Anerkennung für das, was man kann und das, was man ist. Und ich glaube, dass das eine schöne Gelegenheit ist, sich einzubringen und wieder auch Wert zu erfahren, indem man merkt, ich bin bedeutsam in einer Gemeinschaft aufgrund meines Vermögens, oder?
Ja, aber die Frage trotzdem, also morgens vor dem Spiegel mal sich ernsthaft selbst in die Augen zu gucken und zu sagen, was kann ich denn überhaupt? Und was sollte ich vielleicht auch noch zusätzlich können oder nicht können? Das ist ja das eigentlich das Angenehme an dieser Zeit, dass diese Frage, der kann man ja fast nicht ausweichen. Dass man jetzt, wir sprachen schon mal darüber, also diese Fundamentalwirtschaft, die kann man ja so nennen, dass man sagt, das, was wirklich wichtig ist, ist eben, das sind ja die Kartoffeln und das ist, dass die Alten und Kranken gepflegt werden und dass die Fenster oder der Klempner kommt. Ich mache es jetzt platt, aber dass man sagt, diese Dinge machen ja nur 20% unseres sogenannten Bruttoinlandsproduktes aus, weil der Rest besteht aus Marketing, Zettel sortieren und andere Leute von der Arbeit abhalten. Und dass man dann sagt, wenn es jetzt darauf hinausläuft, dass wir uns, ja, das wird ja interessant, also was könnt ihr denn überhaupt? Und was stellen wir denn jetzt an mit unserer Zeit?
Das finde ich schön.
Spannend, wenn das 30% der Leute sagen, ach Mensch, es gibt doch Dinge, die sind wichtig. Das ist nicht nur Speis und Trank und seelische Gesundheit, aber es sind so die Basics, das, was Menschen brauchen, um einigermaßen glücklich und sicher sich zu fühlen. Das sind sehr elementare Dinge. Und wenn wir 30% uns entscheiden, dass wenn die anderen das nicht so gerne möchten, weil sie halt lieber nur Netflix machen und Zettel sortieren, dann lass uns das doch parallel aufbauen.
Ja, ist doch in Ordnung. Und ich würde das gar nicht geografisch separieren, sondern ich würde das so als eigenes Adersystem, als ein Parallelsystem durch den
Land
fließen.
Und wenn man das hört, deswegen sagte ich das gerade, wenn man hört, telefoniert dann mit in Ostdeutschland mit Freunden oder die haben dann noch den Rückzugspunkt und könnte auch noch nach Montenegro, das, was die Russen da noch nicht gekauft haben, und dann ist schon noch da noch ein Ort und hier in Frankreich und da in Dänemark und da. Also es werden diese Strukturen entstehen. Und wir werden uns zwischen diesen Punkten und Netzen dann größer vernetzen.
Ja, und das macht mir auch Hoffnung.
Ja.
Darf ich noch einen theoretisch-philosophischen Punkt bringen? Mir ist noch ein Text in die Hände gefallen, der mich sehr nachdenklich gemacht hat. Ich habe mich an meine eigene Nase gefasst. Ich mich ertappt gefühlt habe, die Unmöglichkeit, sittlich zu sein und zu leben, von Max Frisch, den gibt es auch im Netz. Und
das ist mir wie immer passt so vorgekommen das zusammen?
In meinem Leben.
Ja.
Bitte?
Das ist mir immer so vorgekommen in meinem Leben, dass ich unsittlich. Ja, okay,
gut. Die Sittlichkeit, wie sie uns gelehrt wird, schließt immer schon die weltliche Niederlage in sich ein. Wir retten die Welt nicht vor dem Teufel, sondern wir überlassen ihm die Welt, damit wir selbst nicht des Teufels werden. Kritisiert er die Sittlichkeitsmenschen und damit auch mich. Er hat recht. Wir räumen das Feld, um sittlich zu sein. Oder wir räumen es nicht. Wir lassen uns nicht erschießen. Nicht ohne weiteres, nicht ohne selber zu schießen. Und dann ist das Gemetzel da, das Gegenteil dessen, was wir wollen. Man kann darauf bedacht sein, das Gute durchzusetzen und zu verwirklichen, oder man kann darauf bedacht sein, ein guter Mensch zu sein. Das ist zweierlei. Der Anstand ist die beste und billigste Waffe deiner Feinde. Dein Anstand ist die beste und billigste Waffe deiner Feinde. Du hast versprochen, nicht zu lügen. Und das ist schön von dir, wenn du es dir leisten kannst. Es ist närrisch, wenn du dir einbilden würdest, dass du damit ohne weiteres der Wahrheit dienst. Und jetzt kommt's. Gewisse sittliche Forderungen, glaube ich, wären längst vergessen, wenn nicht die Unsittlichen, die sich von diesen Forderungen längst befreit haben, ein natürliches Interesse daran hätten, dass die anderen sich durch diese Forderungen fesseln lassen. Das heißt, die Sittlichkeit ist nicht der Widersacher des Bösen, sondern die Bedingung, unter denen der es Raum greifen kann, weil es die Selbstlähmung der Guten nach sich zieht.
Ja, das heißt was? Wir müssen unsittlich werden.
Und nee, ich lese einfach nochmal weiter. Nee, ja, die ganze Erziehung, okay, die nicht nur unsere Kirche, sondern auch unsere Schulen abliefern, geht wesentlich dahin, dass wir anständige Menschen werden. Beispielsweise, dass wir nicht stehlen. Sie geht aber nicht dahin, dass wir uns wehren, wo immer gestohlen wird, und dass wir das Gute, das sie uns lehrt, dass wir dafür kämpfen sollen. Ist ein bisschen was dran, ne? Habe ich mich ertappt gefühlt, weil ich immer sage, ja, ich darf das Gute immer nur mit guten Mitteln erzielen, und die guten Mittel schließen halt aus, dass ich mich gegen das andere zur Wehr setze. Ich weiß noch nicht, was daraus folgt, genau, aber ich finde den Gedanken erschreckend.
Ich verstehe den und
du verstehst ihn viel besser als ich. Genau,
ja. Nein, aber daraus würde ich doch gleich die Frage entwickeln wollen für dich, also so freihändig. Was folgt denn daraus? Also wie müsstest du dich denn verhalten? Wir kommen gleich, glaube ich, an die Wand, die wir nicht mögen. Aber dass man sagt, ich müsste mich dann also, um das Gute zu bewirken, müsste ich mich unsittlicher verhalten.
Müsste ich meine Hände schmutzig machen. Genau. Da kann ich nicht sagen, so, ich bin hier so, ich bin ja der Gute.
Ja, das ist natürlich selbstgefällig. Das ist was dran an dem Punkt. Aber dass man sagt, was ist die Alternative? Wir müssen dann, das ist dann das Revolutionärsproblem. Also wir müssen dann erstmal die alle an die Wand stellen und...
Genau, das ist doch auch keine Lösung.
Allein
das ist doch das ist wieder die gleiche Geschichte wie bei den humanitären Kriegen.
Ja, aber ja? Das ist das Gleiche.
Mit den Argumenten.
Immer die gleiche Krux, dass du dann sagst, ja, dann müsste ich mich jetzt erstmal, also da meinen Philosophenstaat mit Panzern durchsetzen. Und damit ich dann, um dann diese herrliche Gesellschaft anordnen zu können. Oder?
Ich weiß nicht, ob das die Alternative ist oder ob es nicht dazwischen auch noch Möglichkeiten gibt. Ich muss also es wäre wieder sozusagen wieder der Zweck heiligt die Mittel. Ja, und so, weil ich ja der Gute bin, darf ich auch zu bösen Mitteln greifen. Das gefällt mir auch nicht.
Nein, ich weiß.
Hilf mir doch da raus.
Nein, kann ich ja nicht. Das ist ja eines der zwei großen Probleme auf, nennen wir das mal, unserer Seite, derer, die durchaus bereit sind zu reden und Meinungen auszutauschen und Lösungen zu suchen. Das ist eine Problem, dass wir... Da kommen wir nicht raus.
Wir haben ja nicht über diese Menschen gesprochen, die die Stromleitungen lahmlegen wollten und dann die Regierung übernehmen. Ne? Zu denen sagen wir ja nichts.
Nein, nur sowas sagen wir. Schon mal gar nichts. Nee. Nein, und das andere Problem ist auch, aber das können wir nur am Rande mal streifen, dass wenn man das überhaupt dann verhandelt auf unserer Seite des Tisches, dass die Meinungen auch dann so auseinandergehen und wir uns dann aber ja auch genau das erlauben wollen. Das gehört ja auch dazu. Wir wollen ja reden. Also dass man eigentlich auf einer, wie auch immer geartet, humanistischen Seite des Tisches nie zu irgendeinem Ergebnis kommt, weil wir uns dann alle immer schön zerstreiten. Also
genau.
Was ja auch das Menschsein so ausmacht. Also,
ja, und was den anderen natürlich wunderbar in den Kram passt, weil die haben ja eine klare Agenda.
Genau, das ist ja. Genau, dieses, das ist, also wir sind unheimlich leicht
aber auszurechnen ein Punkt ist,
und zu schlagen.
Ein Punkt ist mir klar geworden, auch jetzt durch biografische Erfahrungen, dieses Element von Feindschaft. Dass man irgendwie denkt, ja, ich bin ja friedlich und alle anderen Menschen sind auch friedlich und unterstelle denen, dass sie gut sind. Und wenn mich da jemand angreift, dann versuche ich den als Freund oder als Gesprächspartner dialogisch einzuwenden. Aber manchmal sind das einfach Feinde und ich muss diese Feindschaft auch annehmen und als Feindschaft auch bekämpfen.
Mhm. Konkret heißt das was? Bekämpfen?
Bekämpfen heißt zumindest akzeptieren, dass die Spielregeln, die ich gerne hätte, in dem Zusammenhang überhaupt keine Rolle spielen. Dass das sozusagen eine schöne Fantasie ist. Ich sage das jetzt wirklich auch als biografisches Geständnis, weil ich ehrlich gesagt auch eine heikle Neigung zur Traumtänzerei hatte in diesen Fragen. Aber das Realitätsprinzip holt mich da nach und nach ein. Und ich glaube schon, dass man zumindest in der Analyse ehrlicher sein muss, dass da wirklich mit unlauteren Mitteln gearbeitet wird, ist mir jetzt aufgefallen. Mhm. Dass die gar nicht alle fair und demokratisch und argumentativ umgehen, sondern dass die es einfach schlecht mit mir meinen, und unglaublich davon profitieren, dass ich differenziert, diskursiv bin. Ich meine, wir haben ja immer in dieser ganzen Diskussion immer gewaltige Standards an uns angelegt. Ja? Also das, was wir sagen wollten, musste zu 100% stimmen. Das haben wir kontrolliert. Wenn wir einen Fehler gemacht haben, haben wir uns dafür entschuldigt. Wir waren differenziert, wir waren argumentativ, wir waren friedlich. Und das möchte ich auch nicht kleinreden. Ich glaube, das ist der große Teil des Erfolges, auch den wir hatten. Denn wir waren ja nicht völlig schlecht in dem, was wir getan haben, sondern wir haben ja die Debatte geprägt und diese 30%, von denen du jetzt sprichst, das sind sicherlich alles friedliche Menschen, nur die anderen profitieren davon.
Ich weiß nicht, ob ich das je gesagt habe, aber zumindest stand es immer auf meinem Zettel, du kommst mir vor wie jemand, der mit einem Säbelzahntiger versucht, irgendwie das beim Grüntee zu klären.
Hilft also, das nicht?
Nein, eben nicht. Also, dass man, ich weiß aber gar nicht, was ich gesagt habe. Es ist ja unheimlich sympathisch. Aber wenn das jetzt, wenn du jetzt schon sowas gestehst, ein solches biografisches Detail, ja, ich glaube, da ist allerhand dran. Also, dass man, was man dann daraus macht, natürlich sind ja gar nicht in der Lage, Molotow-Cocktails zu basteln und zu werfen. Aber
wie ja, man das ist doch dann, auch albern. Wo willst du den denn hinwerfen?
Ja, eben. Also,
dafür sind wir doch auch klug genug zu wissen, dass diese Mittel Anachronismen sind und der an Gegenseite ja auch nutzen.
Also, ja, genau, aber dass man sagt, wir müssen uns klar machen, wem haben wir es zu tun? Das ist wichtig, dass man das wegen, das sind halt Säbelzahntiger und sie sind in der Überzahl und sie sind auch noch unsichtbar im Sinne von, sie sind immer hinter deinem Rücken. Du kannst sie
wie der Höhepunkt unseres Wohlstandes, genau.
Ja, aber die kannst du nicht einfach jetzt ausmachen, der ist das, das ist jetzt genau. Der Bill. Und wenn wir den dann aus dem Weg, dann ist die Welt wieder irgendwie heil und humanistisch, dummes Zeug. Also das sind alles Leute, die du nicht siehst. Die wissen alles über dich, wir wissen nichts über sie. Und dann zu entwickeln daraus, deswegen habe ich versucht, diese Hoffnung zu verbreiten zu Ostern, dass man sagt, wir können nur, weil wir in diese Strukturen einfach gar nicht, wir können die ja nicht aufbrechen. Wir müssen uns nur klar machen, dass wir es mit uns etwas sehr, sehr Großem zu tun haben, was es nicht gut mit uns meint. Und dann zu schauen, wie können wir uns anders strukturieren und die Zeit möglichst auch noch sogar angenehm und in Menschlichkeit zubringen, aber vor allem überlebend, während sie die ganze Welt nach ihren Vorstellungen modellieren. Denn ob das am Ende gut geht, wage ich zu bezweifeln. Ich glaube nicht, dass die Menschen am Ende einverstanden sind mit dem, was die Säbelzahntiger vorhaben.
Ich lese dir noch was vor mit Überleben. Max Frisch, die Unmöglichkeit, sittlich zu sein und zu leben, ihre Zuspitzung in den Zeiten des Terrors. Womit arbeitet jeder Terror? Mit unserem Lebenswillen und also mit unserer Todesangst. Ja, aber ebenso mit unserem sittlichen Gewissen. Und je stärker unser Gewissen ist, umso gewisser ist unser Untergang. Schrecklich, oder? Ich fürchte, dass das stimmt, aber ich will gar nicht, dass das stimmt.
Das musst du nochmal vorlesen, den letzten Satz. Je stärker unser, was?
Unser Gewissen ist, umso gewisser ist unser Untergang.
Na gut, aber das können wir jetzt 42 Episoden zurückgehen und von Arendt bis, irgendwann machen wir so einen Best-of-Zusammenschnitt, weil das haben wir häufiger berührt. Also auch diese Frage, was ist die Konsequenz daraus? Muss man dann trotzdem sagen, ja, ich bin aber... Ja, ich kann aber gar nicht anders. Ich glaube, das sind dann die Worte von Arendt, oder?
Mhm. Ja.
Also nicht anders zu können. Wir haben diese Frage häufig gebrückt. Wie müssten wir uns dann, müssten wir nicht mit Frau Büchs am Stehtisch stehen und müssten wir nicht die Seite wechseln oder müssten wir nicht die Revolution irgendwie durchkämpfen mit den gleichen Methoden der anderen? Ja, oder gehen wir dann halt anständig unter?
Ich glaube, die Kritik ist, auch wenn wir das ein bisschen wohlwollend zu unseren Gunsten interpretieren, geht es ja darum, dass es sowas wie eine folgenlose Kultivierung des guten Gewissens gibt als Gesinnung, die dann eigentlich mit untätigen Händen in der Stube sitzt. Das hatte ich ja, glaube ich, schon mal erzählt bei Rousseau, der beschreibt, welche Menschen sind eigentlich diejenigen, die helfen in der Not. Und da treffen sich die Philosophen, sitzen im Kämmerlein und einer von ihren Kollegen kommt zu spät und wird auf der Straße angegriffen und schreit um Hilfe. Und die diskutieren gerade die Fragen der Ethik und dann sagen sie, ja, hör mal, mach mal das Fenster zu, das ist so ein Lärm von der Straße. Ich kann ja gar nicht das schöne Argument jetzt bringen. Und wer hilft dem Philosophen? Das Marktweib, ja, oder die Prostituierte, die boxt den da raus. Ne? Und ich glaube, es geht einfach um die Kultivierung der schönen Seele, die sich selbst gefällt in ihrer ethischen Überlegenheit. aber nicht bereit ist, sich einzumischen in das Feld dieser Auseinandersetzung. Und wenn wir ehrlich sind, wir haben uns ja längst eingemischt. Also, dass wir blutige Nasen bekommen haben, ist ja nicht, weil wir nur versucht haben, gute Menschen zu sein, sondern wir haben ja auf dem Feld des Sprechens versucht, die Bedingungen, unter denen der Säbelzahntiger gerade hier seine Beute reißt, zu benennen und auch zu bekämpfen. Insofern, glaube ich, waren wir nicht ganz tatenlos.
Ja, aber lass uns das gerne irgendwie dann in den kommenden Wochen weiter verhandeln. Also wie weit wir uns noch aus dem Fenster lehnen können, ohne zu zeigen, dass wir uns aus dem Fenster lehnen. Also du kennst mich zwar erst seit einem halben Jahr, aber es ist schon so, dass ich eigentlich nicht stehen bleiben möchte bei unserem, wir äußern unseren Unmut, wir dokumentieren, was hier passiert. Und kommen, glaube ich, wie gesagt, bei den vielen Gesprächen, die ich jetzt führe, schon auch in die Nähe von Handeln und sogar ins Handeln. Und da muss man dann eben sehr, sehr viel genauer werden. Dazu kann ich nicht so viel sagen. Das stelle ich auch immer wieder fest in diesen Gesprächen. Wir haben von Anfang an, erlaube mir den Ausflug, gesagt.
Oh Gott, ich kriege hier gerade den Sonnenstich.
Ja. So. Ja.
Besser?
Doch, ist in Ordnung. Ja. Ah.
Unglaublich.
Nein, wir werden das im Stillen, also jedenfalls nicht hier in dieser Öffentlichkeit jetzt alles erklären, was wir machen, aber wir werden es zu geeigneter Zeit dann auch schon. Ich will einfach weg
wir
von
diesem. Wir machen ja ganz viel.
Reden, das ja, aber nicht, genau, nicht nur zu reden, sondern eben dann auch zu sagen, was können wir denn jetzt machen? Die Frage wird ja aufgestellt. Sie wird ja aufgestellt von den Leuten, die uns schreiben. Und von anderen, was können wir denn machen? Es ist ja nicht so, dass es den Leuten egal ist und dass sie uns einfach nur gerne reden hören, sondern es ist ja schon auch damit verbunden, die Frage, was können wir denn jetzt tun? Und das betrifft viele, die jetzt gezwungen worden sind in den letzten 2 Jahren zu Dingen, die sie nicht tun wollten und die eben nicht einverstanden sind mit dem, wie der Laden der Säbelzahntiger läuft. Aber es ist ja auch unheimlich schwer geworden, diese Vernetzung herzustellen, auch wegen des Themas, über das wir nicht sprechen. Also du hast ja Telegram noch nicht gekauft. Noch nicht sicher gemacht. Ich erwarte, dass du das dann später.
Das ist nur noch eine Frage der Zeit.
Montag tust. Ja.
Ich muss mal gerade meine Lichtsituation ändern, das nervt mich ein bisschen, ja?
Ja.
So. Das jetzt besser? So. Ja. Schrecklich. Egal. Wir sind ja sowieso ein sehr auditiver Podcast insofern.
Ja, das sind ja Podcasts oft. Wir haben aber sogar ein Bild.
Wir haben einen Podcast mit Bild. Ja, und ich glaube, die Leute können sehr viel tun. Wenn wir da mal konkrete Anknüpfungspunkte, wir entdecken ja immer noch Menschen, die bisher wenig mitbekommen haben von der Corona-Kritik und wo sich einsam gefühlt haben. Ich glaube, der erste wesentliche Schritt ist, dass man das gemeinsam tut. Der zweite Schritt ist, dass man vor Ort zusammenfindet und dann erstmal merkt, wie viel Vermögen bringen oder welche Vermögen bringen denn die anderen mit ein. Und das ist fantastisch, was ich da darstellt. Insbesondere ist es eine ganz tolle Durchmischung von auch Milieus, die man sich so vorher nicht vorstellen könnte. Man hat ja doch eher seine Kontakte hergestellt, entweder aus alten Freundschaften oder aus Interessen oder beruflichen Konstellationen und hatte dann doch einen sehr geringen Ausschnitt der Gesellschaft. Und plötzlich finden diese Sachen anders zusammen und deshalb mischen sich auch die Vermögen wieder ganz, ganz neu. Ich finde das total positiv.
Ja, deswegen ist es schön, dass wir mal so positiv sind. Also ich empfinde es auch so wie du, dass man sagt, ich habe so viel, das hörst du ja oft, ich habe so viele Leute kennengelernt in dieser Zeit. Ich habe natürlich auch, es hat sich sehr getrennt. Die Spreu hat sich vom Weizen verabschiedet.
Man lernt die auch wieder weniger kennen danach und ist auch ganz froh, wenn einige wieder weg sind. Ne?
Ja, aber das, ich hatte auch gerade Besuch von Menschen, die ich nicht kannte vorher, die einfach jetzt zusammenfinden. Und genau diese Fragen stellen, diese Gruppen bei sich in ihren Bundesländern ins Leben rufen, sagen, können wir da noch was machen, können wir zusammen, wo ist das Feld, das wir bebauen können, ob das jetzt in Dänemark ist oder in Chemnitz. Also man sagt, ja, lass uns doch anfangen, uns zu vernetzen.
Ganz genau.
Ja, was könnt ihr? Ja, ich kann dies, ich kann das, ich kann auch ein bisschen was und wir ja auch. Aber andere, es wird am Ende darauf hinauslaufen, das wird ja auch kommen, dass man sagt, ohne den Mittelstand, das klingt immer so negativ, ich meine das gar nicht so, also ohne den Mittelstand, ohne die Unternehmen, will es nicht gehen. Die werden sich aber vielleicht ja an unserer Seite gesellen, mal schauen, wie es sich entwickelt in den nächsten Jahren.
Es gibt ja sehr viele, die da daran interessiert sind. Ne?
Ja, das ist ja, das ist für mich immer so dieses Feindbild der früher mal Linken, ich weiß es nicht, also diese Eliten, wo ich sage, dann hört doch mal auf damit, das ist doch genau. Nicht, es ist doch nicht ein erfolgreicher mittelständischer Unternehmer, ist doch nicht die Eliten, euer Feindbild, der jetzt die GATT-Abkommen hinter verschlossenen Türen verhandelt, sondern das sind doch einfach, das sind Menschen, die Vermögen haben, in jeder Hinsicht, also auch ein bisschen Mittel, aber die das können.
Ja, aber auch die Verantwortung übernehmen. Also das ist ja gerade in der Filmregion.
Ja, und die braucht doch auch unsere humanistisch schwurbelnde Bewegung auch, muss das sagen.
Ja, natürlich. Ja. Natürlich, genau.
Ja. Ich glaube, wir finden da noch zusammen.
Ich bin ja völlig wieder erwarten, jetzt hier gut gelaunt und voller Optimismus.
Was ist denn da passiert?
Ich wollte hier die ganze Zeit heulen.
Ja, was ist denn da passiert?
Ja, hier auf meinem ganzen Zettel stehen irgendwie so Heulthemen.
Ja, ich habe hier auch stolpert der Verteidigungsminister über seine Pumps und das steht hier noch als Frage. Und dann habe ich noch dieses lange, wollte ich noch über die Pharmaindustrie ganz viel erzählen. Mach ich jetzt nicht.
Ach nee, das würde ich ja schon das gerne hören.
Nee, will ich nicht. Nee, das verlinken wir dann einfach und schreiben das noch in einen kleinen
Text. Also Fashion-Themen interessieren mich schon immer.
Nein, das ist ja rauf und runter doch diskutiert. Also
ja.
Für die Frau Lamprecht. Ich fand das im Nachhinein doch, wie ich eben sage, ich fand das dann doch ganz gut als pazifistische Regenbogenaktion, dass man sagt, ich laufe im blauen Hosenanzug mit tarnfarbenen Pumps vor der Truppe rum. Ja. Weil also deutlicher kann man doch nicht sagen, ihr könnt mich mal mit eurem Krieg, oder?
Ach so, so hast du das verstanden.
Ja, inzwischen. Also im ersten Moment habe ich gedacht, aber als sich dann die Soldaten alle beschwert haben, habe ich gedacht, na dann war das vielleicht auch ganz gut.
Also ich habe ja den Verdacht, dass sie diese Schuhe getragen hat, weil der Q, da kennst du ja von James Bond, irgendwelche Spezialeffekte eingebaut hat.
Also so Raketenschuhe.
So Raketenschuhe, dann kann sie jede Zeit so raus aus der Situation. Und
ja, nee, jetzt Pharmaindustrie machen wir jetzt nicht. Also wirklich, es gibt einen ganz, ganz schönen Text, den werde ich verlinken, Plankenpost oder unter dem Video. Bastian Barocke hat sich dankenswerterweise die Mühe gemacht,
ach komm,
den mal zu übersetzen.
Wollen wir nicht die Leute belohnen, die bis jetzt dabei geblieben sind, indem wir
mit was, mit
so
Laune?
Premium-Content geben und
schlechte Laune? Das ist doch kein Premium-Content. Nein, es macht
doch, das ist Premium-Content. Also unsere schlechte Laune ist wesentlich hochwertiger, okay, als die, also die man kriegt, wenn man Lauterbach guckt.
Ja, genau, also als PS dann zumindest noch dieser Hinweis, das ist ein schöner Text von einer amerikanischen Autorin, die mal so wirklich knackig, da muss man nicht die 800 Seiten Peter Götsche lesen oder der Gold Acre und wie sie alle heißen.
Kurze halbe Stunde. Du blendest immer mit diesem Begriff. Ich weiß überhaupt nicht, wovon du redest, aber ich bin total beeindruckt.
Also es gibt so Kritiker der weißen Mafia. Das sind so Peter Götsche, Gründer der Cochrane.
Wer ist denn die weiße Mafia? Das ist eine diskriminierende Bezeichnung für das Medizinwesen.
Ja, und die Pharma-Branche. Mal gucken, ob wir jetzt Ärger kriegen. Wir sollten dann...
Nein, wir sind da ganz vorsichtig.
Diese das sagen die Begriffe anderen. So mit Wachsung und, ne, und die Viagra-Firma und so. Also es gibt darüber reichlich Bücher. Es liegt alles offen, was diese Industrie so treibt und immer getrieben hat. Die berechtigte Frage ist auch von Frau Strong, so heißt sie, ob es denn nach, wenn dich jemand irgendwie fünfmal reingelegt hat oder betrogen und verletzt hat, ob du dem dann, einem Familienmitglied dann irgendwie umso lieber deine Kinder anvertraust oder irgendwie dem vertraust. Und das ist immer die Frage, die sich gerade stellt, was ist da eigentlich passiert? Dafür ist der Text sehr hilfreich, weil er in eben nicht auf 600 Seiten, sondern nur auf 25 oder so, das dauert eine halbe Stunde, sich das mal anzugucken und man danach kuriert ist von der Idee, hier würde irgendetwas passieren, gerade was uns nützt. Wir haben das häufiger schon gesagt, es geht hier nicht um Gesundheit und so
also
weiter.
Also quasi die Anatomie des Säbelzahntigers wird da beschrieben.
Genau, also die Anatomie des politischen Einflusses der Pharmaindustrie, dass man danach einfach versteht, warum das hier passiert, was hier gerade passiert und im Herbst wieder passiert. Und ich glaube, man sollte das jetzt einfach nochmal lesen und gutieren, weil man dann besser gefeit ist gegen das, was jetzt wieder auf uns zurollt. Es ist ja gerade
wie würdest du das wesentlich zusammenfassen, was man da lesen wird?
Was man lesen wird, ist wie die, also einmal ist es rauf und runter dokumentiert, wie kriminell diese Branche agiert. Und es ist jetzt aber inzwischen auch dokumentiert, was sie sich in den letzten anderthalb, zwei, drei Jahren nochmal extra gegönnt hat an Strukturen, an mafiösen Strukturen, um das Ganze für immer zu zementieren. Man kommt am Ende zu dem Ergebnis, dass wir tatsächlich jetzt in diesem, da schließt sich der Kreis zu unserer Bundesnetzagentur, dass man sagt, Ja, der Plan ist, dass wir jetzt so irgendwie schlecht beheizt und unser Wohlstand liegt hinter uns als Versuchskaninchen unsere Kinder bei 16 Grad irgendwie dauerimpfen lassen dürfen. Und ich glaube, das ist gut, wenn man das weiß für den Herbst, dass man sich dann dagegen verwehrt. Das ist ein schöner Text. Es hat auch viele amüsante Details. Wir sprachen ganz kurz drüber, dass die FDA...
Das ist reine Comedy, ne?
Die amerikanische FDA, also die Zulassungsbehörde, es geschafft hat, innerhalb von 10 Wochen 392.000 Seiten Studienmaterial von der Firma Big P zum Peaks links zu lesen und diesen Impfstoff vorläufig zuzulassen. Vorläufig zuzulassen heißt übrigens nur, nur mal als Hinweis, es muss nicht nachgewiesen sein, dass es unschädlich oder wirksam ist.
Ich finde, das wäre auch ein bisschen viel verlangt.
Ja, in Zeiten, auch, wo wir das schnell reagieren müssen. Das wäre eine endgültige Zulassung, die ja nicht erfolgt ist. Aber dass man sagt, diese 392.000 Seiten, das hat man...
Lesen die aber sehr, sehr schnell.
Ja, das haben sie innerhalb von 10 Wochen geprüft. Ja. Aber um es dann zu kopieren und uns zur Verfügung zu stellen, dass wir auch mal reingucken, wollten sie ja 75 Jahre Zeit haben. Das ist ja inzwischen ein bisschen verkürzt worden. Aber das ist die
Haben Grundfrage. Die Praktikanten eingestellt,
warum, und Kopierer gestellt. Warum verhindert jemand, dass man das angucken darf und prüfen darf?
Weil es um Patentrechte geht.
Ja,
das sind Geschäftsgeheimnisse.
Ja. Hochinteressante Lektüre, wir verlinken das.
Jetzt sehr gut. Jetzt habe ich schon fast wieder schlechte Laune jetzt.
Ja, guck, du hast das jetzt provoziert. Was haben wir denn noch hier? Wir werden noch ein paar Witze erzählen. Nee.
Tja.
Nein, komm, wir bleiben bei der guten Laune von vorhin.
Ja, natürlich.
Dieses Spiel ist noch nicht vorbei. Wir versuchen mal unseren Anstand zu bewahren.
Ja, vor allem, wir verlassen das Spielfeld.
Ja, das ist doch die Idee.
Ich bin aus der WHO ausgetreten, aber ich bin jetzt eingetreten in ein Netzwerk lieber Menschen, die... Ja. Die mich nicht impfen wollen, sondern die mir was zu essen abgeben, wenn es knapp wird.
Ja, und die Dinge vermögen, die die anderen nicht vermögen. Also ich weiß nicht, was Herr Lauterbach vermag, außer Chaos stiften. Deswegen
sollte man ihn keinesfalls entführen, eben. Das möchte ich nochmal sagen. Ja. Wenn man so möchte, dass das System niedergeht.
Ja. Lasst ihn da, wo er ist. Das hilft uns.
Also man hat fast das Gefühl, also ehrlich gesagt habe ich das Gefühl, dass diese gesamte Regierung von Querdenkern eingesetzt wurde, die Chaos stiften wollten.
Ja, ja, ja. Aber das ist doch genau, dann lässt das doch alles so laufen, wie es ist.
Ja, ja, das läuft alles super.
Ja. Da wollen wir nicht stören.
Da können wir doch einfach jetzt unsere Hände in den Schoß legen, gute Menschen sein und gucken, wie die Chaos stiften.
Ja, das ist ja sowieso, deswegen sage ich ja, komm, wir entspannen uns hier.
Ja.
Gehen noch ein bisschen Ostereier sammeln oder sowas. Und dann lass ihn mal machen. Und lass ihn mal machen. Und im Herbst sind dann alle wieder ungeimpft. Und
die steigern wirklich die Fruchtbarkeit, Ostereier?
Was, Ostereier?
Ja.
Das können wir ja mal ausprobieren. Meinst du, das ist eine Idee für...
Schon aber als Essen hier.
Die Idee für Pfizer, meinst du, ne?
Ja, ja, eben. Ja. Ach, deshalb haben die letztes Jahr auch das Osterfest so bekämpft.
Ja, das ist Konkurrenz. Mhm.
Mein gut. Gott. Gut, ja, dann. Ich habe gerade richtig Hunger auf ein Ei.
Gut, dann gehen wir mal.
Die traurigen Geschichten erzählen wir dann beim nächsten Mal. Nächstes Mal. Es gibt ja kein nächstes Mal.
Na doch, es gibt bestimmt ein nächstes Mal, aber es gibt nicht nächste Woche, das stimmt. Wir haben eine Pause, wir haben allen freigegeben und uns auch. Wir machen mal eine Woche Pause. Wir haben nicht so richtig Technik und Ton und nach 43 Mal dürfen wir jetzt auch mal eine Woche
uns sortieren. Was wir, glaube ich, jetzt nicht mit einem Bedauern verknüpfen sollten, sondern mit einem Dank an die lieben Menschen, die im Hintergrund möglich machen, dass es B&B gibt. Das ist viel ehrenamtliches Engagement, das ist auch viel Unterstützung seitens unserer Zuschauer, das ist das sind Stefan, das ist Matti, das müssen wir alles mal erwähnen, glaube ich. Vielen Dank. Ohne euch wäre das nicht möglich.
Ohne euch wäre das nicht möglich und ohne euch da draußen, die ihr uns unterstützt, wäre das nicht möglich. Vielen Dank. Wir erhöhen jetzt die Schlagzahl bei unseren Nicht-Merch-Tassen und verschicken auch 25 im Monat. Das muss ich jetzt auch noch sagen. Ich fand den Vorschlag schön, habe ich irgendwo gelesen in den Kommentaren, dass wir doch allen sagen und schreiben 20.000 Abonnenten jetzt bei YouTube. Vielen, vielen Dank. Dass wir doch allen mal eine Tasse schicken können.
Eigentlich eine gute Idee.
Finde ich eigentlich eine tolle Idee. Ich habe das kurz überschlagen, wenn ich so unsere Einkaufspreise und das Porto sehe, dann glaube ich, wir haben die 300.000 Euro haben wir nicht.
Noch nicht.
Nein, wollen wir auch nicht. Wir machen weiter mit Hoodies, Mützen und so weiter. Wenn ihr eine Adresse dazu schreibt, dann machen wir es in den Lostopf und es kommt dann auch nicht drauf an, wer wie viel macht.
Danke, und es geht weiter in 2 Wochen.
Ja, da sind wir wieder da. Solange essen wir die Ostereier auf.
Ich muss los.
Danach. Okay, gut.
Tschüss.
Tschüss.